ich muss steriler leben und dann bin ich gesünder, so nach Motto, nee, ist falsch, du musst im Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Tieren, mit der Natur sein, im Dreck auch sein, um dein Immunsystem zu stärken. Also dieses Mindset und diese Learnings anzunehmen, die wir ein bisschen verloren haben in unserer industriellen Lebensweise über die letzten Dekaden, ein, zwei Jahrhunderte, ja, wieder da mehr Säugetier werden, so wie wir es eigentlich mal waren, ja, und das auch dazu zu stehen und so zu leben.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Wir reden immer über Ernährung, Schlaf, Stress, aber den wichtigsten Spieler im Gesundheitsspiel sitzt still und heimlich in deinem Darm. Wer seine Mikrobiomsignatur versteht, kann Gesundheit und Leistungsfähigkeit gezielt steuern. Dr. Paul Hammer ist Systembiologe, Bioinformatiker, Gründer und CEO von Biomes, einem der führenden Unternehmen für personalisierte Mikrobiomanalyse. Mit einer Datenbank aus über 7.900 Studien und modernster DNA-Sequenzierung machte das lange ungeliebte Darmuniversum mess- und nutzbar. Sein Credo: Gesundheit ist kein Einheitsprogramm, sondern ein Biosystem, so individuell wie dein Fingerabdruck. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Paul Hammer.
Ja, hi, danke Nils, tolle Einführung, freue mich aufs Gespräch.
Ja Paul, wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube es ist jetzt 2001 gewesen, haben wir ja schon mal das Vergnügen gehabt, einen Podcast zu machen.
2021, 2001,
so alt sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht, 2021 haben wir schon mal gesprochen und in der Vorbereitung für diese Folge habe ich dann überlegt, ob ich die gleichen Fragen nochmal stelle, aber ich habe mich weiterentwickelt, habe ich festgestellt.
Sehr gut.
Und deswegen schauen wir mal, ob du dich auch weiterentwickelt hast.
Schauen wir mal, ich bin gespannt.
Du, meine erste Frage ist mal eine Sonntagsfrage. Und Sonntag ist ja so ein Ruhetag. Aha. Wenn dein Mikrobiom heute ein Sonntagsfrühstück wählen könnte, was würde es bestellen und warum?
Ah, sehr gute Frage. Richtig lustig. Ich sag mal so, die Realität sieht anders aus als der Wunsch meines Mikrobioms. Ich glaube, wenn mein Mikrobiom bestellen dürfte, wäre es etwas sehr Ballaststoffreiches, sowas wie Hafer, eingetunkt in Kefir oder Joghurt. Dazu ein paar Blaubeeren oder Brombeeren mit Polyphenolen, ein paar Nüsse als Topping und die Freaks hauen noch vielleicht Sauerkraut drauf für uns. Verrührendes.
Aber du, das Fermentierte, um so viel klug zu scheißen, war ja schon im Kefir mit drin, ne?
War schon im Kefir mit drin, hast du recht, aber hat nochmal so einen extra Booster. Die Realität sieht anders aus. Also ich schlafe sonntags, gerade sonntags ist ja der Cheating-Tag eigentlich. Ich schlafe gut lange, meistens hoffentlich, wenn es geht. Und dann ausgiebig frühstücken oder eher brunchen und da liebe ich eher dann Rührei und gutes Brot und Käse und so eine Sachen. Ich meine, was ich auf jeden Fall verzichte, ist so Weißbrot und süße Sachen. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Marmelade, Nutella. Aber, und Wurst auch nicht mehr. Aber ja, eigentlich geht's noch besser. Gut, wir sind auch Genussmenschen. Und,
absolut, das Leben ist auch noch zum Leben da.
So sieht's aus. Also du brauchst einfach auch den Genuss und die Ruhe und die Stressfreiheit. Ja.
Du sagst, dein Mikrobiom ist so individuell wie ein Fingerabdruck.
Ja.
Was heißt das konkret für mich im Alltag?
Das heißt erstmal, jeder Mensch hat sein eigenes Mikrobiom, wie seinen eigenen Fingerprint. Der Unterschied ist zum Daumen, dass es sich ändert und anpasst. Und im Alltag bedeutet das, was du isst, wirkt nicht genauso bei dir wie bei mir. Mhm. Das heißt, wenn wir beide genau identisch das gleiche Essen essen, nimmst du zum Beispiel anders Energie auf, nimmst entweder mehr oder weniger Energie aus der Nahrung auf, obwohl die Energiemenge genau die gleiche ist. Oder halt, du hast vielleicht eine Nahrungsunverträglichkeit oder eine allergische Reaktion. Oder dein Medikament wirkt halt anders bei dir als bei mir. Das heißt, was bei deinem Freund funktioniert, muss nicht bei dir funktionieren oder es äußert sich anders. Ja? Das heißt, das Mikrobiom hat im Alltag einen großen Einfluss darauf, wie Lebensmittel oder Medikamente auf uns wirken.
Dann lass uns mal auf den Test eingehen. Wie unterscheidet sich denn ein datengestützter Mikrobiomtest von dem, was sozusagen wir als klassischen Stuhltest kennen?
Ja, massiv einiges. Also sehr, wir arbeiten ja seit 8 Jahren sind wir online, seit 15 Jahren arbeiten wir in dieser Technologieplattform mit Biomes und wir haben prinzipiell den Unterschied, dass wir die DNA der Mikroben analysieren. Also wir machen die Zellen kaputt von den Mikroben, vor allem den Bakterien, holen die DNA raus, digitalisieren die diese DNA, haben dann digitale DNA-Fragmente und die gucken wir uns an, wo kommen die her, von Mikrobe A, B, C. Zum Schluss haben wir ein kundenspezifisches Mikrobiota-Profil und da sind ja bis zu tausende verschiedene Bakterienarten, alleine auf Bakterienlevel da drin. Und dann gucken wir halt mit einer automatisierten Interpretations- Pipeline und mittlerweile auch mit einem AI-Model rein, okay, was bedeutet das für den einzelnen User? Die klassische Stuhlanalytik war ganz anders. Du musstest erstmal große Mengen schaufeln, in einen Tube packen, dann hast du es versendet und dann hat man das ausplattiert auf Agarschalen, also Nährstoffboden, und dann hat man geguckt, mikroskopisch, was wächst denn da, und hat die ausgezählt, die Kolonien, naja, auch die eine CFU, Colony Forming Units. Und zusätzlich hat man noch ein paar Marker, kann man analysieren. Das macht man heute auch noch. Kalkprotein zum Beispiel als Entzündungsmarker oder Zonulin als Darmbarrieremarker. Also da gibt es ja ein paar verschiedene Marker, die man dann noch nutzen kann. Wir erfassen das gesamte Mikrobiom, praktisch sämtliche Bakterien und andere Mikroorganismen. Und die klassische Stuhlanalytik ist so bei maximal 15%, die überhaupt mit diesem mikroskopischen Ansatz und der Kultivierung identifizieren können.
Mich würde mal persönlich interessieren, jetzt in meinem Fall ist es so, man hat ja, sag ich mal, grob vereinfacht zwei große Stämme, die Firmicuten und die Bakterioiden.
Da sind noch mehr.
Aber ich sag mal so die großen Kolonien.
Auf Phylum Taxonomie-Rank-Level hast du recht, da sind die sehr dominant, gerade in der westlichen Welt, aber es gibt deutlich noch mehr.
Also okay, aber wenn ich, sage ich jetzt mal, ich möchte es ja hier, im Dienste unserer HörerInnen möchte ich es jetzt ja hier ein kleines bisschen vereinfachen.
Ja, klar.
Und normalerweise, wenn man jetzt so ganz vereinfacht davon spricht, dann sagt man, okay, die sollten einigermaßen ausgeglichen sein. So.
Verhältnis zwischen 1 und 3 Firmicutes zu Bakteroides. Also sollte nicht mehr dreimal mehr Firmicutes haben als Bakteroides.
Okay. Ja. Okay. Aber ideal ist ausgeglichen, oder?
Ja, zwischen 1 und 3 wäre ideal. 1 und 1 ist super ideal, ja. Aber zwischen 1 und 3 ist eigentlich okay. So ist aktuell der Wissenschaftsstand. Mhm. In der Realität sehen wir es ganz anders. Also alleine wir haben ja schon 60.000 Datensätze erhoben von Menschen da draußen. Also breit über die ganze Population, von sehr jung bis sehr alt, von dick bis dünn und gesund bis krank. Und wir sehen gerade in der westlichen Welt dort, dass das Verhältnis viel höher ist. Also dass man viel mehr Firmicutes hat als Bakteroides.
Okay, weil das ist nämlich bei mir auch der Fall. Bei mir ist es so, ich glaube, ich habe 82% Firmicutes. Von daher, schon echt richtig viel. Und wenn man das sich anschaut, dann müsste ich eigentlich, sage ich mal so rein von der groben Wissenschaft, nicht solchen Experten wie du, müsste ich eigentlich massiv übergewichtig sein und mich nur von kurzkettigen Kohlenhydraten ernähren. Das, was ich gesehen habe, ist, dass wenn ich dann eine Zeit lang mal Probiotika und sowas alles dann zu mir nehme, dass das dann irgendwie auf ein tatsächlich 1:1-Level dann wieder
sich verändert. Ja, super.
Und in dem Moment, wo ich aufhöre, springt das wie so ein Gummi dann wieder zurück in seine alte Position.
Das ist so. Gerade unsere westliche Ernährungsweise, Lebensweise fördert die Firmicutes. Wir essen ja sehr viele Kohlenhydrate in unserer Welt. Hier und dadurch, du sagst es, Firmicutes können komplexe Kohlenhydrate und einfache Kohlenhydrate viel besser verstoffwechseln. Du kannst viel besser Energie aufnehmen aus der Nahrung, als wenn du jetzt weniger Firmicutes hattest. Evolutionär gesehen war das eigentlich ein Vorteil. Jetzt aktuell ein Überfluss in der Welt, die wir leben und überall Verlockungen nach Süßen und Kohlenhydraten haben. Das ist ein bisschen blöd, weil wir wollen ja alle schlank und schön bleiben. Aber eigentlich evolutionär gesehen sogar ein Vorteil. Aber daher kommt es, genau. Und du kannst es, guter Stichpunkt, über deine Ernährung oder auch deine Supplements super optimieren wieder, ja. Wenn du das siehst, so nach so einer Analyse, ey, davon habe ich eigentlich zu viel. Und mit einer Vergleichsgruppe an Gesunden wäre es eigentlich besser, wenn ich weniger habe. Und mit den richtigen Lebensmitteln kannst du das wieder in Ordnung bringen.
Viele denken denn bei der Verdauung in erster Linie an den Darm, sag ich mal. Aber er beeinflusst ja auch den Schlaf, die Stimmung, das Immunsystem, oder bin ich da falsch?
Ey, absolut richtig und noch viel mehr. Das ist Wahnsinn. Also wir decken ja immer mehr Funktionen auch auf. Es ist ja, das Darmmikrobiom, das heißt das zweite Gehirn, und hat, ist wie ein eigenes Organ. Es lebt in uns, ist dynamisch, verändert sich im Laufe des Lebens auch, hat sich über die Millionen Jahre der Evolution mit uns entwickelt. Und ist natürlich für die Verdauung sehr, sehr wichtig, für die Nährstoffaufnahme sehr wichtig, aber es bildet ja auch die Darmbarriere, die Darmschleimhaut. Und dann hat es natürlich über Stoffwechselprodukte wie kurzkettige Fettsäuren, Butyrate, Acetate, wie Botenstoffe, Serotonin, GABA, Einflüsse und auch Vitamine, Einflüsse dann auf biochemische Reaktionen, teils über den Vagusnerv, Darm-Hirn-Achse, aber dann auch über die Blutbahn, in verschiedenste Organe. Und dann, ja, du sagst es, haben bestimmte Bakterien Einfluss auf unseren Schlaf, wie gut wir schlafen, auf unsere Stimmung. Ob wir eher positiv sind oder negativ, ob wir eher ängstlich sind oder vorangehen. Da gibt es ganz spannende Experimente mit Mäusen, wo man die Mikrobiome austauscht von wagemutigen Mäusen und sag mal ängstlichen Mäusen. Und man kann diese Verhaltensweisen ändern, einfach indem man die austauscht. Das ist so spannend, wie unser Mikrobiom auch unser Verhalten, unsere Gefühlswelt auch steuern kann. Wir fühlen ja auch mit dem, gerade wenn man verliebt ist mit dem Darm, ja, mit dem Bauchgefühl, Bauchkribbeln, ist halt auch unser peripheres Nervensystem und deswegen großen Einfluss in verschiedensten Funktionen, unter anderem Schlaf und Stimmung.
Ja, ja, so total spannend. Also ich finde, gerade was du sagst, so Stimmung, ich meine, jeder kennt das vielleicht so, dass man, wenn man so einen Bauchgrummel hat oder sich insgesamt sozusagen merkt, dass gerade die Verdauung da irgendwas so im Argen liegt, dass das auf die Stimmung geht. Aber wir reden ja wirklich jetzt nicht darüber, dass man es spürbar im Darm merkt, sondern dass man tatsächlich, deswegen, also dieses Mausexperiment ist total spannend, dass man auch alleine
Auch mit Übergewicht, den haben sie es auch gemacht. Dicken Mäusen und dünnen Mäusen, die sind dann dünn geworden, die dicken Mäuse. Also da siehst du auch den Einfluss von der Energieaufnahme.
Leider hat man es nie vergleichbar mit dem Menschen so geschafft.
Ja, ist halt schwierig, weil der Mensch ist natürlich ein Komplexer, den kannst du nicht in den Käfig stellen und wir machen dann mal ein Experiment und jetzt ist so nur das und das. Wir sind ja doch sehr individuell freilebende Individuen halt, ja. Und mit den Verlockungen kannst du es nicht ganz so hart machen. Aber wir sehen es natürlich auch bei Menschen, gerade auch in unseren Datensätzen mittlerweile, welches Mikrobiom was wie fördert.
Was würdest du sagen, ist die häufigste Fehlinterpretation, die Menschen über ihr Mikrobiom haben?
Puh, da gibt es einige. Ja, also zunächst glaubt man ja, oder reden viele da draußen, es müsste ein gesundes Referenzgenom beim Humangenom, Referenzmikrobiom geben, so nach dem Motto, wir kennen das ja noch gar nicht, das gesunde Mikrobiom. Eigentlich total falsch, weil es gibt nicht ein einziges gesundes Mikrobiom. Wir beide können absolut gesund sein, aber wir haben ein eigenes individuelles, wie gesagt, Fingerprint-Mikrobiom, ja, und es ist abhängig von unserer Lebensweise, von unserer Ernährungsweise, von unserem Alter, von unserem Geschlecht. Viele äußere Faktoren haben Einfluss auf unser Mikrobiom. Wir können beide gesund sein, aber es kann unterschiedlich sein. Ja, deswegen, das ist immer noch so eine Diskussion, die da draußen hervorgeht, wo ich sage, hey, das ist der falsche Ansatz. Wir sollten eigentlich viel lieber, und wir nennen es bei Biome the Power of Community, wir vergleichen praktisch dich dann mit Männern in deinem Alter, die gesund sind und sich ähnlich ernähren wie du. Und dann haben wir einen Vergleich mit einer gesunden Subgruppe. Das ist ein viel besserer Ansatz, ja, anstatt jetzt zu sagen, hey, eigentlich musst du genauso dein Mikrobiom aussehen.
Es ist so ein bisschen vergleichbar wie so Hotelbewertungsportale, weißt du, wenn du dann irgendwie manchmal so, also ich bin ja jemand, der eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel gereist ist, auch beruflich, und wenn du dann immer mal die Bewertung siehst und die Leute immer so begeistert sind, dann denkst du immer so, in welchem Hotel waren die? Das hat nichts mit meiner Lebenswelt zu tun. Ja. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt irgendwie einen gewissen Lebensstandard gewohnt bist oder aber, sag ich mal so, wenn dir gewisse Dinge auch wichtig sind, sage ich mal sowas, dass dann, also jeder hat seine anderen Präferenzen, jeder hat andere Urlaubsvorstellungen so, und von daher, die einen finden es eben halt total toll, dass da so ein großer Community-Faktor ist, die anderen möchten es irgendwie lieber, dass es schön sauber ist oder der Ausblick toll oder keine Ahnung was. Ja. Und ich finde, das ist so ein ganz gutes
Beispiel. Super Beispiel.
Weil
super,
du kannst nicht sagen, ein gut bewertetes Hotel passt für jeden.
Nee. Gibt es auch. Super auf den Punkt gebracht, so kannst du das ausdrücken. Ja, und dann gibt es noch andere Fehlinterpretationen, so nach dem Motto, hey, wenn ich dieses eine Bakterium habe, dann geht es mir gut und dann bin ich perfekt, sag mal, eingestellt. Nee, das Mikrobiom ist ein komplexes Ökosystem. Ja, da geht es darum, dass das ganze Ökosystem gesund ist, dass du eine gute Diversität hast, dass du verschiedene Funktionen, Eubiose heißt es, dass du die verschiedenen Funktionen abbildest. Und nicht nur, jetzt gibt es ja einen Run auf Akkermansia zum Beispiel, ist ja in den USA, da kommt jetzt nach Europa auch rüber. Ist ein super Bug, laut ein paar Studien konnte man ein paar gute Ergebnisse zeigen, gerade auch mit Immunsystem und Abnehmen. Aber alleine nur Akkermansia funktioniert nicht.
Magst du kurz erklären für unsere Hörer, was das ist?
Akkermansia ist ein spezielles Bakterium, was praktisch als Superbug, also als Supermikrobe identifiziert wurde.
Was ja aus der Muttermilch auch im Grunde genommen
eigentlich so ist. Ja, genau, da hat man das schon. Das ist eigentlich bei allen Menschen vorhanden. Wir in der westlichen Welt, wir verlieren immer mehr an Artenvielfalt. Wir haben nicht nur Artensterben auf den Feldern und in den Wäldern, sondern auch bei uns im Darm. Da sieht man es jetzt immer weniger und deswegen kann man es aber jetzt durch neue Supplement-Herstellung, ist ein anaerobes Mikroorganismus, wenn ich es richtig erinnere, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, deswegen war die Kultivierung so schwierig und man hat es jetzt hinbekommen. Es gibt einen USA-Anbieter, kommt jetzt auch nach Europa. Man kann
wir haben das auch halt mit...
Ach, ihr habt es sogar schon, ja. Wunderbar, großartig, ja, und das kann man supplementieren und bis zu einer gewissen Menge ist das auch super, unterstützt wirklich dein Immunsystem und auch deine ganzen Funktionen auch und Darmbarriere und all die Sachen. Allerdings, es geht immer um das Gleichgewicht. Ja, also du hast nichts davon, wenn du einen super dominierenden Bakterienstamm hast und der Rest ist dann unterdominiert, sondern die müssen im Verhältnis in Balance sein. Und das ist das Thema auch bei Probiotika, ist auch eine falsche Wahrnehmung oder auch Antibiotika, beides eigentlich kann man sagen, Antibiotika als Medikament, um böse Bakterien loszuwerden, aber es zerstört halt nicht nur böse Bakterien, sondern auch die guten Bakterien. Das ist auch nochmal ein Fehlglaube, was draußen viel rumläuft, aber auch Probiotika, es macht keinen Sinn, dauerhaft Probiotika in hohen Mengen zu nehmen, mit hohen Dosen, weil du nur wenige Stämme da drin hast, die natürlich andere wichtige Stämme, bis zu 1000 verschiedene Bakterienarten haben wir, im Darmmikrobiom verdrängt. Ja? Und dann hast du irgendwann kontraproduktiven ein Ergebnis, so ging es mir im Übrigen, also persönlich, ich habe die Erfahrung, Beginn meiner Karriere mit dem Mikrobiom gemacht, ich bin ja eigentlich Molekulargenetiker und hatte gar nicht so viel mit Mikroben zu tun habe dann mir Probiotika tonnenweise reingeballert, war eigentlich nie krank, hatte nie Probleme auf Toilette zu gehen mit der Verdauung oder auf einmal ging los, ich hatte Verdauungsprobleme, ich wurde krank, ja, ich habe eine Mikrobiomanalyse gemacht und meine Diversität ist natürlich extrem gedroppt, weil ich halt über Monate Probiotika in hohen dosierten Dosen genommen habe. Deswegen wirklich vorher eigentlich reingucken, was fehlt mir und dann auch sich an den Kuren halten, ist deutlich gesünder.
Wenn ich aber jetzt tatsächlich mal, wir wollen ja, dass unsere HörerInnen jetzt auch was mitnehmen und ihren Darmgesundheit wirklich verbessern. Wenn du jetzt persönlich eine Reihenfolge ansetzen würdest, so Ernährung, Bewegung, Fasten, Probiotika. Wie würdest du die Priorität setzen? Also nur mal die vier. Ernährung, Bewegung, Fasten, Probiotika.
Ja, da fehlt mir ein wichtiges. Also, oder fast sogar zwei wichtige. Also das eine wichtige, Ernährung, ganz klar. Also erster.
Aber der fehlt ja nicht.
Der fehlt nicht. Der ist da. Der ist da. Der ist auf Platz 1. Deswegen fangen wir mit ihm an.
Okay.
Der zweite Platz ist für mich wirklich rausgehen in die Natur und Kontakt haben mit der Umwelt.
Bewegung.
Ist Bewegung, ja, Bewegung kannst du im Fitnessstudio machen.
Okay.
Ja, das ist keine gleich vergleichbare Bewegung, wie als wenn ich im Wald gehe oder in den See vielleicht schwimmen gehe, weil du da natürlich mit natürlichen Mikrobiomen in Kontakt kommst, Bakterien aufnimmst. Wenn du jetzt im sterilen Gym läufst, kriegst du vielleicht Kontakt noch von deinen Mitmenschen, ist auch gut, ja, weil auch, ich sage auch immer, Knutschen ist gut, Liebe ist gut, Kontakt mit Menschen ist gut, Kontakt mit Haustieren ist super. Hunde gehen raus, gehen in den Dreck, bringen Mikroben mit, ihr kuschelt, du nimmst praktisch die Mikroben dann auf von deinen Haustieren, deine Diversität steigt, du wirst, dein Immunsystem ist stärker eingestellt. Also alles, was irgendwie mit Kontakt hat, ist gut. Aber lieber draußen gehen in der Natur als jetzt im Gym. Bewegung an sich ist aber auch gut, weil du natürlich deinen Darm in Bewegung bringst, dein ganzer Organismus in Bewegung bringst. Die Darmwände werden besser durchblutet, auch besser, sag mal, vitalisiert. Und im Darm ist Bewegung drin, die Verdauung geht besser, ja, du durchmischst praktisch besser wie so ein Mixer. Deswegen ist das auch gut. Probiotika hatte ich ja gesprochen, das ist gut, wenn du es wirklich brauchst, ja, gerade wenn dir spezielle Lactobacillen, Bifidobakterien, Akkermansia oder so eine Sachen fehlen, dann kannst du das damit supplementieren. Würde ich aber vorher immer eine Analyse machen und gucken, brauche ich es wirklich oder habe ich es?
Ist ja generell die Philosophie bei uns auch immer messen, weil einfach wirklich so wild drauf lossupplementieren ist immer eine schlechte Idee.
Ja, absolut. Da geht ja auch das Umdenken hin und ihr seid da Vorreiter mit. Finde ich klasse. Fasten finde ich auch gut. Muss man aber gucken, wann man es macht, wie man es einbaut. Ja, also wenn man gerade eine Stressphase hat, sollte man nicht fasten, weil dann solltest du auch die Energie haben. Also es hängt immer ein bisschen von deinen Lebensumständen an. Ich liebe Scheinfasten, mache ich selber ein, zweimal im Jahr. Ist ein bisschen angenehmer als jetzt das Dauerfasten. Aber
vielleicht nur kurz zur Aufklärung für unsere HörerInnen. Das Scheinfasten ist so, dass man bei ungefähr 650 Kalorien am Tag bleibt, aber verteilt auf drei Mahlzeiten, sodass man mehr oder minder eigentlich quasi den Effekt des Fastens erzielt, aber trotzdem weiterhin was isst. Das ist ein bisschen alltagstauglicher. Meistens macht man das für 5 Tage und das kann man in der Regel kann man dann auch weiter arbeiten und Leben teilnehmen.
Genau, das ist eigentlich super, muss ich sagen. Kommt mir sehr gelegen. Und es reinigt dann einmal sozusagen die Organe von innen, ja, weil die sich mal nicht so viel mit Verdauung beschäftigen müssen und die ganze Zeit zugepumpt werden mit Nährstoffen, sondern dann wirklich mal sich reinigen können. Du merkst auch, du gehst nicht mehr so oft auf Toilette, weil du natürlich viel weniger zu verdauen hast. Die Autophagie beginnt, also die Selbstheilung und das Aufräumen, sag ich mal, der Zellen, einfach gesprochen, und der Fettabbau. Du gehst irgendwann dann in die Ketose rein. Das ist also eigentlich ideal. Ein-, zweimal im Jahr mache ich das. Manche machen es viermal. Zu oft braucht man es, glaube ich, auch nicht, aber
ja, ich versuche so in dem auch, Dreh. Ich versuche vier und schaffe meistens drei.
Ja, das ist super. Ja, so ist so die Reihenfolge. Und Stress vermeiden fehlt noch. Ja, dazu gehört für mich auch Schlafen. Ja, gesunder Schlaf, zur Ruhe kommen, den Stress, den du dir selber machst, wird auch dein Mikrobiom irgendwann spüren. Gönnt euch einen Powernap. Und wenn es auch zwei Powernaps mal sind, dann gönnt ihr zwei Powernaps. Ja, das fehlt mir da noch drauf. Aber ansonsten, Ernährung ist auf jeden Fall Platz 1.
Ja. Ich finde es ganz interessant, weil du das gerade nochmal so ansprichst, Stress vermeiden. Wir hatten das im Gespräch hier mit dem Professor Andreas Michalsen, der aus Berlin,
den kennst du ja
auch. Und der ja auch ein großer Fan des Scheinfassens ist, by the way. Und der hat gesagt auch, wie wichtig das ist, ob wir quasi Stress haben oder nicht beim Essen. Das heißt also, dass wenn man entspannt ist, die Mikronährstoffe eben halt viel besser aufgenommen werden können, als wenn ich eben halt nicht im Stress bin.
Ja, absolut, absolut.
Aber das hat wahrscheinlich nichts mit dem Mikrobiom zu tun, oder? Wissen wir, woran das liegt?
Weniger mit dem Mikrobiom, glaube ich. Eher so, dass wenn du Stress hast, hast du ja Cortisolwellen, hast du ja Stresshormone, die dein Körper rauspusht, und dann ist die Durchblutung im Darm nicht so gut, die Aufnahmefähigkeit ist nicht so gut. Das ist ja ein komplexer Zusammenhang zwischen Mikrobiom, Darm-EPT-Zellen, Darmbarriere, ja. Das wird dann nicht so effizient sein, und deswegen ist stressfrei. Brunchen, wie am Anfang gesagt, ausgiebig brunchen am Sonntag, ausschlafen ist eigentlich ideal.
Du arbeitest ja wirklich mit Millionen Datenpunkten. Ja. Gibt es eine einfache Routine, die quasi jeder machen sollte, unabhängig von dem Testergebnis?
Ja, also das, was wir gerade besprochen haben, also ernährungstechnisch darauf achten, dass ich divers esse, ist klar, das wissen wir ja auch. Viel Ballaststoffe. Ballaststoffe ist ja das Futter für die Mikroben und für die
Bakterien. Fand ich ganz interessant. Wir hatten hier den Henning Sator im Gespräch, Dr. Henning Sator. Und der hat, also ich weiß, dass wir sowieso ungefähr nur die Hälfte der empfohlenen Ballaststoffe zu uns nehmen. Ja. Das heißt, also empfohlen sind, glaube ich, 31
Gramm am Tag.
31 Gramm am Tag. Und wir sind bei 16, glaube ich, im Schnitt, oder 15 sogar.
Ja.
15 im Schnitt in Deutschland. Und der Henning Sator hat sogar von 100 gesprochen.
Ja.
Und ich finde das schon echt wahnsinnig ambitioniert. Ich meine, so ein Brokkoli hat 9% Ballaststoff, wenn ich es richtig weiß. So. Das heißt also, wenn ich jetzt nur versuche, meine Ballaststoffe über Brokkoli, die 100 Gramm hinzubekommen, dann müsste ich über ein Kilo Brokkoli essen, um es zu schaffen.
Das ist krass, kriegst du nicht hin. Ich meine, da kann man ja nachhelfen. Da gibt es ja Supplements, gut, ja, also oder Flohsamenschalen oder so. Wir haben selber ein Präbiotika, ist das ja, da ist es ja drin, da haben wir auch Akazienfasern und so, und das ist. Damit geht es einfacher. Gibt ja auch die wasserlöslichen und wasserunlöslichen, muss man auch gucken. Die sollten auch im Verhältnis sein, ja. Aber Ballaststoffe kann jeder zu sich nehmen. Hilft dir bei der Verdauung, wird dir dein Darm danken, deine Darmmikrobiom danken, und du kannst auch besser auf Toilette gehen.
Und wo trennt sich denn für dich die Spreu vom Weizen? Also was sollte ich erst machen, nachdem ich meine Mikrobiomanalyse verstanden habe?
Ja, vor allem die Supplement-Einstellung. Ja, also gerade wenn wir über Probiotika reden, also echte, nützliche, lebende Bakterien aufzunehmen, die sich ja dann, die sind meistens mikroverkapselt, da haben wir eine magensaftresistente Verkapselung drum, Monatskur meistens, morgens eine Kapsel, abends eine Kapsel, und dann siedeln die sich hochdosiert irgendwann im Darm an, die Kapsel geht auf über den pH-Wert, der ist ein bisschen basischer im Dickdarm. Und da solltest du vorher eigentlich wirklich eine Mikrobiomanalyse machen und gucken, fehlt mir überhaupt was, wo sind meine Schwachstellen und welche Stämme sind denn die richtigen, um dann zu gucken, okay, welche Rezeptur ist denn jetzt die beste für mich. Das ist eigentlich so, the main advantage, also der Hauptvorteil von so einer Mikrobiomanalyse, das Einstellen des Supplements und natürlich auch die richtigen Lebensmittel. Ja, wie gesagt, am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, was bei dir gut wirkt, muss nicht bei mir gut wirken. Also wir sehen auch, welche Lebensmittel bei dir besser gehen und nicht so gut sind. Geht dann auch hin, mehr so ein therapeutischen Ansätzen, ja, dass Leute, die so eine Vorstufe von Diabetes haben, Typ 2 Diabetes oder sogar schon Typ 2 Diabetes haben, dass man die dann auch optimiert mit den richtigen Lebensmitteln, dass sie dann weniger Glucose-Releases haben im Blut. Also da gibt es das sind so, sag mal, die Hauptmerkmale. Woran wir arbeiten, ist eigentlich noch weiter. Unsere Vision ist ja sogar zu sehen, zu predikten, vorherzusagen, nur anhand des Profils von dem Kunden, ob du eine Entwicklung einer bestimmten Krankheit bevorsteht, ja, und dass man da gleich entgegenwirken kann, halt indem man dann das Mikrobiom so modelliert und optimiert, dass sie nicht sich weiterentwickeln kann.
Total spannend, da würde ich gleich nochmal drauf ankommen, aber generell, wenn wir jetzt schon bei Zukunft predicten sind, wie ändert sich denn das Mikrobiom über die Lebensspanne? Das heißt, was heißt es für einen fitten 20er, gestressten 40er oder vielleicht einen fitten 60 plus, ich weiß es nicht.
Also erstmal geht es ja los mit der Geburt. Ja, der erste Kontakt ist ja bei einer normalen Vaginalgeburt mit dem Vaginalschleim deiner Mutter. Dann nimmst du dann die Bakterien, auch die Darmbakterien von deiner Mutter auf. Das ist deine erste Impfung. Die ist eigentlich sehr wichtig, wissen wir mittlerweile. Kaiserschnittkinder wissen man ja auch empirisch, dass die halt nicht so eine Lebenserwartung haben, öfter krank sind und so.
Das What? Meine Tochter ist Kaiserschnitt.
Wenn du eine gute Hebamme hattest, dann hat sie die eingerieben mit dem Vaginalschleim danach. Das macht man heutzutage. Und dann ist es, also das ist der erste, die erste Impfung sozusagen, der erste Kontakt. Und dann hat man drei Stufen, Säugling, Kleinkind, Kind. Und das hängt dann davon ab, wie du aufwächst, wie du im Dreck spielst. Also das ist alles, was wir auch schon wissen, ja. Dreck ist besser, bitte wascht euch nicht so, bitte sterilisiert, seid nicht so Helikoptereltern und lasst eure Kinder wirklich, vor allem die Kleinkinder, die nehmen ja alles im Mund. Ist ja für uns Erwachsene ist schon eklig, ja, wenn die Türklinken ablecken und weiß ich was. Ist bewusst so, von der Natur so vorgegeben, machen andere Säugetiere genauso, die essen sogar den Stuhl noch von ihren Eltern, weil die damit halt praktisch ihr Mikrobiom aufbauen. Also dann praktisch trainierst du dein Mikrobiom, du nimmst Mikrom auf, mit 15 ungefähr ist es dann erwachsen, dann ist es relativ stabil, man hat so zwei Drittel Core-Mikrobiom, ein Drittel ist ein bisschen dynamischer und in den 20ern, sag ich mal, das verzeiht mehr, ja, das ist noch, kennen wir ja, wenn wir da, können wir mal Junkfood essen und auch mal eine Alkoholparty machen, da sind wir schneller recovered, das ist gut, sag ich mal, dynamischer und flexibler, ist aber so natürlich, wenn ich es dauerhaft mache, dann wird es schlechter, ja, also das ist der Grundbasis, wie ich mit dem 40er halt dann aus halte, wie es mir dann geht, weil die 40er sind ja meistens wirklich die gestressten, sag mal, Lebensjahre. Hast Familie, hast Arbeit, ja, wenig Schlaf, Zeitmangel, immer Stress, ja. Und hier hängt es dann wirklich davon ab, wie schaffst du mit dem Stress umzugehen? Hast du deine Ruhephasen? Wie ist deine Ernährung? Schaffst du es dich trotzdem gesund zu ernähren? Und wenn du das hinbekommst, dann baust du die Basis für die 60er auf, ja. Wenn du da in den 40er dich gut verhältst, dann hast du auch ein fittes Mikrobiom in den 60ern und das wird dir dann in den 60ern auch helfen, länger gesund aktiv sein zu können, ja. Nicht so die Alterskrankheiten zu schnell zu bekommen oder gar nicht zu bekommen, ja, fitter einfach zu sein. Deswegen die Basis legst du dann in den 40ern eigentlich, ob du es schaffst, dann dieses stressige Leben gut zu meistern.
Würdest du sagen, es gibt Lebenssituationen, in denen dein Mikrobiom besonders feinjustiert werden sollte? Das heißt also auf Reisen, Schwangerschaft oder vielleicht auch Schichtarbeiter?
Ja, also erster Grund natürlich, wenn du krank bist und Medikamente nehmen musst. Also das ist natürlich, da solltest du deinen Körper pflegen, macht man ja auch, ja. Und dann auch gerade Antibiotika, kannst ja gleich eine Probiotika-Kur auch mitzunehmen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, dein Mikrobiom zu stärken, weil es hilft dir auch beim Recovern, bei der Regeneration, beim Heilen. Aber die Dinge, die du ansprichst, Reisen kennen wir ja alle. Wir in der westlichen Welt sind sehr sterile Lebensmittel gewohnt. Jetzt fliegen wir mal nach Asien oder Afrika. Kennen wir alle, haben wir schon alle durch. Essen mal nicht so steriles Lebensmittel und auf einmal sind wir über der
Klobrille. Montezumas Rache.
Ja, so kann man es nennen. Hängt man über der Klobrille. Da kann man natürlich vorher ein bisschen trainieren, auch sein Mikrobiom. Ja, wenn man es halt diverse aufstellt, dann ist es auch, sag mal, schützt es auch vor Pathogenen, ja, oder vor Keimen, die man nicht so kennt.
Dazu eine kleine Anekdote bei mir. Ich war mit meiner Tochter in Indien und wir haben da wirklich wahnsinnig drauf geachtet, weil das ist ja so Indien und Ägypten, würde ich sagen, sind so die großen Klassiker sozusagen von Montezumas Rache. Ja. Und wir haben dann wirklich immer drauf geachtet, dass wir nicht irgendwie Obst, was wir nicht selbst geschält haben oder sonst was irgendwie so zu essen, unter anderem eben halt auf ganz viele Sachen sehr stark geachtet und sind sehr gut durchgekommen. Ja. Dann bin ich tatsächlich zurückgeflogen mit der Lufthansa, hatte dann irgendwie sogar ein Business-Class-Ticket und dann ist am nächsten Morgen sozusagen, kurz bevor wir in Frankfurt gelandet sind, gab es Frühstück und da gab es so frisch aufgeschnittene Mango und alles so sehr exotische Früchte zum Frühstück. Ja. Und dann hat es mich dann zu Hause erwischt.
Nein.
Und natürlich, weil letztendlich Die Lufthansa mag vielleicht einen anderen Standard grundsätzlich haben, aber am Ende nutzen die dann auch die Küche oder die Sachen, die dann da sind. Weil meine Tochter hat es nicht gegessen, weil sie sagte, Papa, sie meinte dann noch so zu mir, Papa, ich denke, wir essen kein Obst aus Indien. Oder kein Obst, was wir nicht selbst geschnitten haben aus Indien. Und meinte ich, ja, der Lufthansa wird schon okay sein. Und,
Fehlannahme. Nein. Ja, genau. Die haben das natürlich in Indien beladen. Wahrscheinlich kommt es da
vorher. Ja, klar. Ja,
natürlich.
Wo sollen die Mango herhaben?
Ja. Nee, also klar, also das, da habt ihr gut drauf aufgepasst. Kann ja auch immer passieren, ja, weil das ist natürlich ein ganz anderer Lebensstandard an, also sag mal, an wie man die Lebensmittel herstellt, wie man die lagert, ja. Also ich meine, ich habe Fleisch schon rumhängen sehen, da sind die Fliegen rumgeflogen bei 30 Grad Hitze. Ich glaube, in Äthiopien war das also da gehst du dann natürlich nicht hin. Ein Punkt, was du noch gesagt hast, Schwangere. Ja, also das ist natürlich auch super spannend. Schwangere haben natürlich eine Doppelbelastung, ja, ich meine, die kriegen ein Kind, ja, da wächst ein zweiter Mensch ran und da kannst du natürlich auch den Schwangeren unterstützen mit einem richtigen Mikrobiom, ja, die könnten da Analysen machen, bis hin dann auch für den Fötus, für das Kind, dann ist das auch ein guter Start, gerade dann, wenn eine natürliche Geburt ist oder dann halt die erste Impfung stattfindet, macht auf jeden Fall Sinn, auch mit Schwangeren da Acht drauf zu geben.
Du nutzt ja Hochdurchsatzsequenzierung und KI-Algorithmen. Ja. Also an sich, das klingt ja schon irgendwie nach absolut Science-Fiction. Wie übersetzt du diese Komplexität in etwas, was der Mensch auch tatsächlich nutzen kann?
Ja, das ist eine super Frage, weil Leben, Mikrobiom, Ernährung ist so komplex. Ja, das kann ja kein einzelner Mensch mehr auswerten. Ich war da selber auch sehr naiv, wo wir vor 15 Jahren haben angefangen, die Technologieplattform zu entwickeln. An der Technischen Hochschule hier in Wildau bei Berlin. Und da haben wir noch damals, weißt du, so If-Abfragen gemacht. Wenn Mikrobe A hoch oder runter ist und B hoch oder runter, dann nimm den Textbaustein und zeig den in dem Report hin. Ja, es war total naiv zu glauben, dass man damit die Komplexität von einem Mikrobiom oder Ernährung darstellen kann. Heute im Zeitalter von Large Language Models, GPT, Perplexity, wie sie alle heißen, haben wir jetzt diese Modelle, und können eigene Modelle kreieren. Und wir haben ein eigenes Modell trainiert mit unseren 60.000 Datensätzen und die holen die Komplexität raus, weil es geht nicht um einzelne Bakterien, es geht immer um Patterns, also Muster. Und das können wir jetzt mit diesen Modellen herausbringen und dann in einer Sprache übersetzen. Und das ist auch spannend, weil wir sammeln ja nicht nur Mikrobiota-Profile, sondern wir wissen ja auch, was von Mensch dahinter ist, wenn er uns bei der Aktivierung die Information gibt, was wir immer empfehlen, weil wir ihn dann viel besser auch guiden können.
Das dauert doch relativ lange. Also ich erinnere das jetzt so, ich habe ja quasi das jetzt das dritte Mal, glaube ich, dritte oder vierte Mal bei euch gemacht. Und es wurde ja auch immer komplexer von den Fragen. Also ich würde nur sagen, dass das Fragebogen ausfüllen, also ich würde behaupten, das hat mindestens 10 Minuten gedauert.
Ja, 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie viel du angibst. Wir fragen über den Lebensstil natürlich, also Basics, Geschlecht, Alter, Gewicht, so eine Sachen. Dann Lebensstil, Lebensweise, Ernährungsweise, wie oft du Sport machst. Und dann gehen wir auch ein bisschen ins Klinische rein, ob du Erkrankungen hast, welche Medikamente du nimmst. Diese Daten, diese Metadaten, die helfen uns gerade, diese Modelle zu trainieren und die noch besser zu machen. Also jeder, deswegen heißen wir Biomes.world, jeder unserer Kunden ist eigentlich ein Citizen Scientist, also ein Bürgerwissenschaftler, wenn er uns die Daten natürlich datenschutzkonform und anonymisiert zur Verfügung stellt und eine Einwilligung gibt, dann können wir die nutzen, um unsere Modelle zu sehen und die besser zu machen. Mittlerweile sind die so gut, dass wir praktisch Vorhersagen machen können, wenn wir nur das Profil haben, ob das ein Mann ist, wie alt er ist und wie der sich ernährt oder ob der bestimmte Erkrankungen hat. Also wir können jetzt das sozusagen umdrehen bis hin zu diesen Prediction Models. Genau. Und das machen wir mit AI, Hochdurchsatzsequenzierung, nennt sich die Basistechnologie dahinter im Labor. Also wir nehmen ja Wir senden praktisch ein Sample-Collection-Kit raus. Dann nimmst du einen minimalen Abschnitt vom benutzten Toilettenpapier.
Da war ich auch überrascht. Also wirklich so, ich erinnere auch noch so Stuhlproben einschicken mit so richtig so einer kleinen Kelle.
Ja, sozusagen. Genau. Das brauchen wir nicht mehr. Wir sind DNA-basiert. Jeder hat CSI schon geguckt. Ja, da reichen minimale Mengen. Wir sind auf der molekularen Ebene unterwegs. Und dann vom benutzten Toilettenpapier ist auch wichtig, weil da ist durchmischt praktisch die beste repräsentative Bild von deinem Stuhl, anstatt irgendwo nur was rauszupicken jetzt. Und 100 Millionen Bakterien ungefähr dran. Das ist in so einem DNA-stabilisierenden Puffer und dann geht es in unsere Labore, wir machen die Zellen kaputt Und dann Hochdurchsatzsequenzierung heißt, wir digitalisieren wirklich die gesamte DNA der Bakterien. Es gibt zwei Verfahren, will ich gar nicht so tief reingehen. Das eine ist 16S, da geht man nur auf die Bakterienlevels rein. Und wenn man Whole Genome Sequencing macht, Whole Genome Sequencing nennt sich das, dann guckt man praktisch untargeted sämtliche DNA, die da drin ist. Also auch dann Bakteriophagen, Viren, Pilze bis hin zu Lebensmittelrückstände. Also wir können dann auch sagen, hey, du hast übrigens als letztes gegessen, das und das, wurde nicht verdaut. Sozusagen können wir dann auch aus einer Schulprobe sehen.
Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Aber meine Frage jetzt sozusagen, wie übersetzt ihr das, dass der Mensch tatsächlich nutzen kann?
Genau, das ist natürlich dadurch, dass wir wissen, wer eigentlich vor uns steht, können wir mit dem Modell die Sprache dann darstellen, die der Mensch dann auch versteht. Also wenn natürlich ein Ernährungswissenschaftler vor uns sitzt, den können wir anders sprechen und darstellen als jetzt, sag mal, meine Mutti. Ja, und da gehen wir immer mehr hin in userspezifische Reports. Es geht dann bis zum Layout, wird es dann irgendwann gehen, aktuell noch nicht, aktuell sieht das Layout immer gleich aus, aber die Inhalte ändern sich userspezifisch, aber dass die Schriftgröße sich anpasst, die Farbe, weiß ich was.
Ach, ja, das wird, das heißt also, wenn ich ein bisschen älter bin, die Augen vielleicht nicht mehr so gut sind, dann wird okay.
Ja,
und sehr spannend. Ja. Aber sag mal, wenn du jetzt, du sagst so viel über das Thema Prognosen, so, ja. Wo würdest du sagen, seid ihr denn in Sachen Prognosen wirklich schon relativ weit und bewährt? Und wo würdet ihr sagen, wo ist im Anfang? Aber da ist Riesenpotenzial.
Also alle Erkrankungen, die mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, weil 70% der Immunzellen liegen ja auch im Darm, ja, wird sehr viel reguliert. Und Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes, da haben wir zum Beispiel 3 Publikationen noch draußen, da haben wir ein eigenes Modell noch vor GPT veröffentlicht sozusagen, wo wir mit einer Accuracy von damals 85%, jetzt sind wir über 90% Vorhersagen machen können, ohne irgendwas über den Spender der Probe zu wissen, hey, bei dir sieht alles super aus oder hey, du bist auf dem Weg einer Entwicklung von Diabetes oder du hast schon Diabetes, dass wir da eine relativ gute Vorhersage machen können. Und das wird mit vielen, vielen weiteren Erkrankungen gehen. Wir alleine haben in unserem Datenpool in diesen 60.000 Proben mittlerweile über 200 Krankheiten mit mindestens 50 Proben. Also wir haben da einen riesen Meta-Biom-Data-Pool aufgebaut, Real-World-Data-Pool, den wir natürlich nutzen können, um diese verschiedenen Prediction-Tools für die verschiedenen Erkrankungen zu...
Und würdest du sagen, dass man den Großteil der Predictions, die man da machen kann, auch dann, wenn sie zumindest an einem frühen Zeitpunkt dann irgendwie predicted werden, auch tatsächlich verhindert werden können?
Ja, also bei vielen Krankheiten ja, die für das Mikrobiom mitgesteuert werden, ja.
Total spannend. Was würdest du sagen, wie groß ist der Einfluss von Antibiotika oder Medikamenten auf das Mikrobiom?
Also hängt ein bisschen von der Dosis und der Länge ab, aber ansonsten sehr groß.
Also ja. Antibiotika ist relativ klar, ja. Sage ich mal so. Ich meine, das ist ja, man sagt ja immer Napalm für den Darm. Also,
ja. Ja.
Aber Medikamente, so grundsätzlich.
Ja, als Zytostatika, also Chemotherapie, ist natürlich extrem scheiße, ja klar.
Und der Grund, warum man sie nehmen muss, ist aber auch extrem scheiße.
Ja, natürlich, ja. Und deswegen macht man so eine schonende Kur dazu. Ja, also ist immer gut, auch bei Antibiotika, dass du das versuchst, dein Mikrobiom gleich irgendwie irgendwie abzufedern, ja, dass es nicht komplett kaputt geht. Aber ja, da hängt es wirklich von den Wirkstoffen ab, ja. Müssen auch nicht nur Medikamente sein, wenn da zu viel Zucker dauerhaft ist, hat das auch einen schlechten Einfluss auf deine Bakterien und fördert eher die negativen, schlechten Bakterien. Alles, was wir oral aufnehmen, hat letztendlich auch einen Einfluss auf unser Darmmikrobiom.
Gibt es denn universelle Lebensmittel, die fast jedem gut tun?
Ja, na klar, also...
Du hast es an dem Sonntagsfrühstück schon ein
bisschen angerissen. Ja, da habe ich es schon gemacht. Also ballaststoffreiche, diverse, natürliche Lebensmittel. Also Gemüse kannst du, auch Früchte, klar nicht zu viel Früchte, aber diverse Früchte, gerade
dunkle. Aber dieses Früchte. Thema, was immer so kursiert, 30 Pflanzenstoffe die Woche, das ist schon auch...
Also das ist schon, ja, das ist umso mehr, umso besser. Aber ich sage mal, wir haben den Ansatz, versuch mal 5 verschiedene Gemüsearten und 5 verschiedene Fruchtarten, Obstarten am Tag irgendwie. Wenn du das hinbekommst und wenn du einkaufen gehst einmal die Woche, versuch mal eine Gemüseart oder ein Obst mal anders zu kaufen, als du sonst kaufst, dass du diese Varietät drin hast.
Also ich kaufe, glaube ich, es ist so gut wie nie, dass ich im Supermarkt bin und ich Blaubeeren mitnehme. So,
ja,
das heißt,
schade,
also dann,
die sind gut.
Nein, sage ich ja, ich nehme die immer mit.
Ach, du nimmst
die
immer mit,
Die sind immer Teil meines Einkaufskorbs. So, das heißt also, du sagst mir, dann nimm doch einfach auch mal Himbeeren oder Brombeeren oder...
Genau. Oder mal was Exotisches, was auch immer. Okay. Also die Basis kannst du immer haben, die kann auch immer variieren. Also gerade die Einheimischen, Apfel ist super, hat ja auch... Ballaststoffe drin, ja, kannst du super, also heimischen, saisonalen würde ich immer bevorzugen. Aber klar, so dunkle Beeren, Polyphenole sind immer gut. Brombeeren liebe ich. Ja, Stachelbeeren-Saison ist auch mal cool. Da ist ein bisschen Varietät drin. Ne?
Toll, ja. Toll. Was würdest du denn sagen, ist problematisch? Klar, Zucker ist klar. Mhm. Gibt es noch was anderes, wo du sagen würdest, Mensch, das ist schon wirklich...
Ja, zu viel Kohlenhydrate, also dieser Mix schon ist schon richtig, jetzt auf Makroebene, ja, Proteine.
Wobei, zu viel Kohlenhydrate, das finde ich jetzt ja tatsächlich, also jetzt hier meine These, dadurch, dass so Brot auch so in Ungnade gefallen ist, weil jetzt kommen wir mal kurz wieder zum Thema Ballaststoffe, weißt du, wenn du ein richtig gutes Vollkornbrot hast, also ich meine, da mehr Ballaststoffe in komprimierter Form geht ja fast gar nicht.
Ja, das ist super, ja klar, also das heißt ja nicht, dass du keine Kohlenhydrate mehr essen sollst, wir essen ja bloß... Ich glaube, im Durchschnitt über 50% am Tag, ja. Und wenn du so auf 30, 40 kommst, wäre schon super. Gutes Brot, da sagst du es, ja. Wenn du ein gutes Brot, Sauerteigbrot zum Beispiel noch nimmst, ein Kornbrot, ein Saatbrot.
Also ich habe das gerade jetzt wieder am Wochenende, wir haben ja hier überall in Berlin diese Zeit vor Brotläden. So,
wenn ja,
du wirklich so ein richtig gutes, vollkörniges Brot dann irgendwie hast, was dann irgendwie auch noch eine Mischung aus Dinkel, Roggen, bla, alles irgendwie sowas hat. Ja. Und wenn du da so eine Scheibe isst, du merkst doch so richtig, wie gut es dir tut.
Absolut, ja, absolut. Und früher... Als Jugendlicher habe ich Weißbrot gegessen, Toastbrot mit Nutella drauf oder Ketchup. Genau, also das solltest du... Das
Toastbrot mit Ketchup. Nein, okay.
Eins war mit Nutella und eins war mit...
Wir sprechen hier mit Dr. Paul Hammer, dem Mikrobiom-Experten.
Schon lange her.
An dieser Stelle Weißbrot mit Ketchup.
Genau, das solltest du vermeiden. Aber du sagst es, also achtet auch auf die Qualität, vor allem nicht so hoch verarbeitet. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. In industriellen Verarbeitung.
Und da komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt, weil du hattest ja vorhin auch noch mal kurz auf dein Porridge, hast ja noch mal Sauerkraut mit drauf getan. So, und ich mache hier regelmäßig immer in diesem Zusammenhang, stelle ich immer wieder die These in den Raum, dass ich immer sage, wenn du ein Sauerkraut kaufst, was nicht gekühlt ist, dann ist es mausetot. So, und da wurde ich jetzt neulich irgendwo, hat jemand was in den Kommentar geschrieben, das würde nicht so stimmen. So, deswegen, jetzt habe ich ja den Experten hier, jetzt kannst du noch mal mir recht geben oder nicht. Also wie ist es dann mit diesen ungekühlten, sag ich mal, probiotischen Lebensmitteln, also fermentierten Lebensmitteln vor allem. Also Kimchi, Sauerkraut, wenn das irgendwo, Kombucha auch, wenn das diese Sachen, wenn die irgendwo ungekühlt stehen, beziehungsweise ungekühlt gelagert werden können, bringt das was für den Darm oder
nicht? Naja, also die Frage ist ja, wie kaufst du das Sauerkraut? Ja, wenn es pasteurisiert ist, Entschuldigung. Dann sterben ja die Bakterien ab. Ja. Dann sind zwar Postbiotika noch, ja, du hast die Stoffwechselprodukte drin, ist auch okay, besser als nicht. Aber besser ist natürlich, wenn du frische Sauerkraut hast und die Bakterien haben bestimmte Temperaturbereiche, wo sie sich besser verstoffwechseln und vermehren. Und das ist eher bei Raumtemperatur anstatt bei gekühlt. Das ist eher verlangsamt, da ist der Stoffwechsel runtergefahren. Aber eigentlich ist die Frage, wie stellst du es her oder wo bekommst du es her?
Okay, es ist also nicht der entscheidende Faktor, gekühlt oder nicht gekühlt, der entscheidende Faktor ist pasteurisiert.
Ja, genau. Genau.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt aber, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz nochmal zur Sicherheit drauf eingehen, weil wir benutzen die ganze Zeit diese drei Worte. Ja. Es gibt ja Präbiotika, Probiotika und Postbiotika.
Ja.
So, kannst du uns einmal ganz kurz nochmal zur Sicherheit und unsere HörerInnen mit abholen, was ist was?
Genau, also Präbiotika ist das Futter für die Bakterien.
Das sind Ballaststoffe.
Vor allem Ballaststoffe, gibt die wasserlöslichen und wasserunlöslichen Ballaststoffe. Wasserlöslich, kennen wir alle, Flohsamenschalen zum Beispiel, Hülsenfrüchte, geht so auf wie ein Gel. Ja, wenn man das mal im Wasser macht, sieht man das ja auch nach einer Zeit. Und so ist es auch im Darm. Super für die Darmschleimhaut, produziert, also die Bakterien essen das, produzieren kurzkettige Fettsäuren. Super. Und dann gibt es die wasserunlöslichen, also bestimmte Gemüsearten, Nüsse, so eine Sachen, Samen. Die sind eher wie eine Bürste, die reinigen einmal auf, fördern so ein bisschen auch die Darmbewegung. Die sind auch sehr wichtig und fördern halt auch die Zusammengeburt. Präbiotika. Dann haben wir Probiotika. Das sind praktisch nützliche einzelne Bakterienstämme. Wie die Akkermansia, was wir vorhin gesprochen haben, aber auch Bifidobakterien, Lactobacillen, gibt es ganz verschiedene Unterarten.
Im Grunde meine ich das, was wir früher aus der Werbung immer kannten mit linksdrehenden Joghurtkulturen und Actimel und wie sie alle heißen.
Genau,
und
so. genau. Eigentlich Joghurtkulturen, Kefirkulturen.
Wobei da wiederum das Problem ist, dass so viel Zucker dabei ist.
Zu viel dabei und die sind nicht magensaftresistent. Also du hast natürlich, unser Magensäure ist ja auch ein Schutz vor fremden Mikroorganismen. Wir sind ja ständig umgeben, überall leben die ja, wir sind ja wie in der Matrix. Und die schützen uns ja auch davor. Und du müsstest extrem hochdosiert nehmen, damit überhaupt unten was ankommt, ja. Also das ist eine und natürlich zu viel Zucker, zu viel industriell verarbeitet. Wenn du die jetzt rein mikroverkapselt, Magensaftresistenz kapselt nimmst, dann ist es wirklich wie eine Kur und dann kommt auch unten wirklich was an und dann siedeln die sich an und dann hängt es ein bisschen von deiner Lebens- und Ernährungsweise ab, ob sie da bleiben oder ob sie wieder weggehen. Wenn du wieder mit Junkfood und Alkohol beginnst, dann gehen die natürlich wieder weg. Mhm. Ja, aber wenn du, sag mal, die Lebensmittel dich ordentlich ernährst, gesund ernährst, dann bleiben die ein Leben lang. Ja, das ist alles Probiotika. Und dann haben wir die Postbiotika, relativ neu. Das ist praktisch inaktivierte Fermentationsprozesse. Du erzeugst Biomasse mit bestimmten probiotischen, nützlichen Stämmen. Du kannst eigentlich alles fermentieren. Also Sauerkraut kennen wir ja, Kimchi, aber du kannst auch, wir haben sowas von Hafer fermentiertes, wir haben fermentierte Ingwer haben wir schon mal gemacht, ja, und Masse mit speziellen Lactobacillen, wie viele Bakterien kannst du das machen. Und dann inaktivierst du aber die lebenden Zellen, hast aber noch die wertvollen Stoffwechselprodukte, diese kurzkettigen Fettsäuren, die Vitamine, die Botenstoffe. Nimmst die dann auf, die tun dem Darm auch richtig gut, weil die über den Darm dann auch über die Darmbarriere dann auch in die Blutbahn gehen oder halt auch interagieren auch mit den einzelnen Mikroben im Darm.
Da fängt jetzt ja gerade, das ist ja in den USA schon ein Riesenthema. Jetzt hat Pamela Reif und noch zwei, drei andere Startups in Deutschland jetzt ja gerade nachgelegt sozusagen. Ja. Das sind ja diese Getränke, die dann eben halt postbiotische Getränke dann so sind.
Genau, ja. Da, aber da auch immer auf die Inhaltsstoffe achten. Ja, gerade die sind dann immer gesüßt oder irgendwelche Zusätze, weil es ja besser schmecken soll. Der Geschmack ist halt auch schon wichtig für uns Menschen. Aber manchmal verliert es dann halt an Wirkung. Ja, deswegen immer darauf achten. Aber es gibt mittlerweile gute Produkte. Und also die Entwicklung, wenn ich mir das vorstelle, vor 20, 30 Jahren, wo wir jetzt sind und wo wir hingehen, großartig eigentlich. Also wenn du dich damit beschäftigst, das Angebot, was wir bekommen, kannst du echt richtig, richtig gut.
Das ist schon wirklich interessant, wenn du überlegst, es ist jetzt seit vielen Jahren so dieser Protein-Hype. Ja. Da. So alles ist auf einmal, es gibt ja selbst Chips und Eis und alles Popcorn mit Protein. Ja. So alles wird mit Protein jetzt besser und ja auch signifikant teurer. Das ist ja auch mal das Witzige, wenn du dir mal anschaust, wie viel teurer das dann ist, wenn du dann irgendwie auf einmal so einen normalen Schokoriegel hast versus einen Proteinriegel. Das ist schon wirklich interessant. Aber egal. Mhm. Also auf jeden Fall, Protein war so der große Hype, der jetzt ja auch schon ein paar Jahre anhält. Dann würde ich sagen, ist der gerade aktuell auf dem Zenit oder vielleicht noch nicht ganz das Elektrolyte, so würde ich jetzt so sagen. So. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass das Thema Ballaststoffe kommt. The next big thing kommt. Eigentlich so
kommt.
Ist. So.
Kommt, denke
und
ich auch,
dass das jetzt sozusagen, wenn ich jetzt so meine Prediction, jetzt hier keine Darm-Prediction, aber meine Gesundheitsmarkt-Prediction ist, dann würde ich sagen, dass auf jeden Fall das Thema Ballaststoffe jetzt wirklich so das Thema, was jetzt noch kommen wird, ist.
Ja, auch diese Fermentationssachen, also da wird viel mehr kommen noch. Da geht es ja gerade los, diese Postbiotika. Und die haben, da gibt es wirklich schöne Studien auch schon, wie die Symptome mildern bei Reizdarmpatienten auch. Also das ist jetzt auch therapeutisches Essen. Also wir kommen wirklich dahin, auch jetzt wirklich Symptome auch zu bearbeiten und nicht nur gesund zu halten. Das ist natürlich auch, da wollen wir ja eigentlich hin, präventiv Krankheit verhindern. Aber ja.
Aber Reizdarm finde ich ein ganz spannendes Wort, weil das ist für mich ja immer so ein Kesselbuntes für, der Arzt hat eigentlich keine Antwort.
Ja.
Und
ich habe letztens mit einem Gastroenterologen, Chefarzt gesprochen hier. Und er meint, ja, wir machen eine Darmspülung nach der anderen. Und bei vielen finden wir keine anatomischen, strukturellen Veränderungen. Dann schickt man wieder nach Hause. Eigentlich müsstet ihr dann kommen, weil dann liegt es meistens wirklich am Mikrobiom. Ja?
Am Mikrobiom oder aber, und das finde ich eigentlich so eine der Dinge, ich habe jetzt ich war über 10 Jahre quasi im Lanzerhof, wo das Thema Darm eigentlich hauptsächlich im Mittelgrund steht. Und natürlich wissen meine ärztlichen Kollegen das alles, aber ich persönlich habe in dieser ganzen Zeit beim Lanzerhof nie das Wort SIBO gehört. Also die
Dünndarmfehlbesiedelung.
Ja. Und das ist ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 60% der Reizdarmfälle hat ja ein SIBO-Problem.
Kann man
das sozusagen bei euch auch irgendwo sehen oder ableiten?
Man kann es indirekt ableiten so ein bisschen, ja, aber du kriegst es ja mit, du hast ja eher so einen Blähbauch, ist ja der Dünndarm, ist fehlbesiedelt, der Dünndarm hat ja deutlich weniger Bakterien als der Dickdarm und wenn du jetzt zum Beispiel auch zu viel Probiotika nimmst, dann kann es sein, dass sie sich im Dünndarm schon ansiedeln, wenn die Kapseln zu früh aufgehen auch oder ja. Du Antibiotika auch nimmst, und also das ist nicht nur, nicht Antibiotika, Entschuldigung, wenn du zu viel Probiotika nimmst, aber wenn du, und dann kannst du halt Fehlbesiedlung, ist dann blöd, dann kannst du halt SIBO bekommen und das hast mit, also Ausstoßungen, mit Blähungen, Schmerzen zu tun, also es ist unschön, können wir indirekt nur sehen, weil wir vor allem im Dickdarm das Mikrobiom messen, wo es ja eigentlich auch hingehört. Ja, man macht es eher mit Atmung, diagnostizierst du SIBO.
Und wie ist das Thema, das ist ja auch ein großes verbreitetes Problem, dieser sogenannte Leaky Gut, das heißt, dass die Darmbarriere oder Darmschleimhaut sozusagen durchlässig wird. Mm. Ist das etwas, was man im Test ableiten kann?
Ja, das kann man ableiten. Das sehen wir auch an den Bakterien, die da sind. Du hast ja meistens sehr entzündungsfördernde Bakterien drin, vermehrt entzündungshemmende kaum. Ja, und da kannst du dann auch über die Ernährung Postbiotika machen wir dann meistens zunächst, bevor du in Probiotika reingehst. Da musst du auch langsam rangehen, also nicht direkt mit der vollen Ladung, was natürlich alles auch empfindlicher ist. Und dann sukzessive, ja, daher haben wir einigen schon geholfen, ja, auch dann durch die richtige Ernährung, dann weniger Symptome zu haben. Ja, das lernen die Menschen dann auch, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wenn du es dann aufgebaut hast, wenn du es geschafft hast, wieder ein stabiles Mikrobiom zu haben mit wenigen Entzündungen, dann kannst du dich auch wieder normal oder diverser ernähren, aber ansonsten ja.
Ich empfehle ja wirklich dann sehr häufig Freunden von mir, wenn die so Symptome davon haben, dass sie mal auch so eine Zeolithkur machen.
Wie ist dein Meinung dazu? Ja, klar, also hilft auch, einmal sauber sozusagen rausholen den Dreck, sag mal so, ja. ja, definitiv.
Wie sollen wir denn mit Stress umgehen, wenn unser Mikrobiom auf jede Cortisolwelle reagiert? Ja. Gibt es Wege, dieses Signal, ich sage jetzt mal, umzulenken?
Bewusstsein entwickeln. Stress haben wir alle Menschen, ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und achten wir trotzdem auf uns? Ja? Nehmen wir uns trotzdem mal zurück, atmen mal tief durch, gehen mal einen Spaziergang, versuchen den Kopf freizukriegen. Vor allem ernähren uns nicht hektisch nebenbei, sondern nehmen uns die Zeit für eine bewusste Ernährung und eine gesunde Ernährung. Wenn ich das schaffe, irgendwie trotz dem Stress, den ich habe, irgendwie diese Momente für mich zu nehmen, dann wird es auch meinem Mikrobiom gut tun. Wenn ich das nicht mache, dann wirst du auch Probleme in deinem Mikrobiom bekommen. Also es ist wirklich eher so ein Mindset. Also erstmal Erkenntnis, okay, ich bin gerade in Stress, ich bin sehr gestresst, ich muss mich runterfahren, ich nehme mir die Zeit. Vielleicht brauche ich Unterstützung, gerade bei Kinderbetreuung oder so eine Sachen. Oder ey, den Termin sage ich mal ab, der ist jetzt nicht so wichtig. Und was das Mikrobiom auch mag, ist natürlich Routinen. Ja, also nicht einfach die ganze Zeit snacken und zwischendurch, sondern 3 Mahlzeiten am Tag, vielleicht auch dein Schlaf jetzt nicht super divers jetzt, die Nacht bin ich wach und die nicht, sondern so ein paar Strukturen drin haben, das tut es gut.
Sehr gut, sehr gut. Wenn du nur 3 Wochen Zeit hast, um, sag ich mal, ein Mikrobiom zu resetten, was wäre dein Plan?
3 Wochen, realistisch gesehen, ist viel zu kurz. Ja. Dafür ist das Ökosystem zu komplex und dauert viel länger. Aber na klar, du kannst ein Reset. Es gibt ja Stuhltransplantation, das macht man natürlich auch medizinisch. Das ist jetzt die extremste Variante. Also einmal komplett reinigen, macht man sogar mit Antibiotikakuren, ist ein klinischer Kontext. Gerade wenn du mit Clostridium difficile ist, ein böser Bakterien-Krankenhauskeim hast, den kriegst du auch nicht los mit Antibiotika, da macht man sowas. Kann ich nicht empfehlen, ist wirklich absolute klinische. Jetzt mal für normale Menschen wie wir, ja, die gesund sind. Was kannst du machen? Auf jeden Fall erstmal auf schlimme, also nicht so gesunde Sachen verzichten. Also Zucker, Alkohol, Rauchen.
Transfette. Ja, die Rauchen ganzen, auch.
Ja, würde ich auch versuchen runterzumachen, hat auch einen Einfluss. Wir haben ja nicht nur Mikrobiom im Darm, wir haben das auch in der Lunge, im ganzen Körper, auf der Haut, im Mundraum. Im Mund beginnt ja auch schon die Verdauung. Ja. Also auf diese einfache Lebensmittel, hochverarbeitete Lebensmittel verzichten. Auf dann natürlich gesunde Lebensmittel divers machen. Diese in der Naturbahn, also wirklich auch mal in den See gehen, ja, mal einen Baum umarmen, so eine Sachen, ja. Richtig schön mal mit deiner Freundin oder Partner sich mal lieb haben, knutschen, ja, mit deinem Haustier kuscheln, so eine Sachen. Und dann mal nicht jeden Tag vielleicht auch duschen. Ja, also ich empfehle maximal einmal am Tag duschen. Ist auch nicht schlimm, wenn man mal 2 oder 3 Tage mal nicht duscht. Ja, so sind wir ja aufgewachsen die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende. Nicht so super steril leben. Und dann kann sich das sukzessive erhöhen. Aber 3 Wochen ist eigentlich zu kurzfristig. Ja, dafür ist es zu stabil, unser Mikrobiom.
Du weißt ja, ich bin ja ein großer Longevity-Verfechter. Ja. Wie siehst du die Rolle des Mikrobioms in der Longevity-Debatte? Ist es aus deiner Sicht ein Trend oder tatsächlich auch ein Gamechanger?
Ja, das Mikrobiom ist ein wichtiger Bestandteil des kompletten Systems Mensch und Umgebung. Es hat einen großen Einfluss, ja. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das zu optimieren für Longevity. Aber man darf es nicht nur einzeln betrachten. Es ist immer eine Kombination aus deinem auch Humangenom, aus deinem Hormonhaushalt, Botenstoffhaushalt. Also dein ganzes System als Gesamtheit zu betrachten, was dann wieder einzelne Untersysteme hat, die extrem komplex sind, wie halt das Mikrobiom. Aber klar, es ist, geht's dem Menschen gut, geht's dem Mikrobiom meistens gut, und ist das Mikrobiom sehr gesund, geht's dem Menschen sehr gut. Ja, also es hängt natürlich eng zusammen. Deswegen gehört's dazu zur Longevity. Es darf meines Erachtens nicht fehlen, wenn man, sag mal, auf Biomarker Discovery geht, sollte man das Mikrobiom immer im Auge behalten. Wir empfehlen ja auch so 2 bis 3 Mal im Jahr eine Analyse zu machen.
Was würdest du sagen, sind die größten Fehlannahmen, die die Menschen über die Darmgesundheit haben, und welche Dinge sollten sie sofort tun, um es zu korrigieren? Ich glaube, die Dinge, die wir korrigieren sollten, haben wir ganz gut eben, hat schon im 3-Wochen-Programm gesprochen, aber vielleicht nochmal abschließend so eine Fehlannahme.
Ja, da gibt es auch einige Fehlinterpretationen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, was wir auch schon gesagt haben, ja, ein Bakterium so hochstellt, hey, das brauche ich jetzt, ja, und wenn ich das habe, bin ich gesund. Nee, es ist wirklich dieses Ökosystem, diese Balance zwischen allen Bakterien ist extrem wichtig. Auch die Fehlinterpretation zu glauben, der Darm ist nur da um eine Verdauung. Für Verdauung, nee, es ist für Stimmung, für Schlaf. Für Immunsystem extrem wichtig, ja. Diese Fehlinterpretation, was wir auch gerade hatten, wie oft, also muss ich steriler leben und dann bin ich gesünder, so nach Motto, nee, ist falsch, du musst im Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Tieren, mit der Natur sein, im Dreck auch sein, um dein Immunsystem zu stärken. Also dieses Mindset und diese Learnings anzunehmen, die wir ein bisschen verloren haben in unserer industriellen Lebensweise über die letzten Dekaden, 1-2 Jahrhunderte, ja, wieder da mehr Säugetier werden, so wie wir es eigentlich mal waren, ja, und das auch dazu zu stehen und so zu leben. Ja.
Was wäre dein Nummer 1-Tipp in Sachen Ernährung, wo du sagen würdest, das wird man wahrscheinlich die meisten jetzt sofort merken? Also würdest du jetzt sagen, ist es das Fermentierte oder ist es vielleicht das?
Ich würde eher verzichten. Also klar, auf Dinge verzichten, ja, so einfache hochverarbeitete Lebensmittel, Weißbrot und so eine Sachen, ja. Also nicht 100% verzichten, aber sehr low dosiert, ja, Zucker reduziert essen, und dann ja diverser, ja, nicht verarbeitete Lebensmittel, das was wir hatten, dass man wirklich mal einmal die Woche was Neues kauft, ja, an Gemüse, selber mal kocht oder dunstet, auch nicht zerkochen, dunsten ist gut, Fermentation, sich mal rantraut, ja, selber mal Kombucha oder Kefir zu Hause ansetzen, weil dann ist es auch, dann sind die alle noch lebend, so eine Sachen kann man
machen. Ich habe eine Zeit lang immer Kombucha selbst gemacht und dann bin ich irgendwann mal auf Ginkgo umgestiegen und da ist mir diese Ginkgo-Fermentationsbehälter explodiert.
Das ist ein richtiger Knall.
Das ist ein richtiger Knall, vor allem 1000 kleine Splitter. Also wir sind, als wir aus der Wohnung ausgezogen sind, habe ich immer noch Splitter von dieser Explosion
gefunden. Da hast du Glück gehabt, dass du nicht in dem Raum warst zu dem Zeitpunkt.
Weil, absolut.
Ja, super, super gefährlich, deswegen bitte immer den Deckel offen lassen, dass das Gas sich verflüchtigen kann daraus.
Paul, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Mega. Ich kann jetzt den HörerInnen nur dieses Angebot von dir an Herz legen. Einmal so eine Mikrobiomanalyse von, du hast es gerade festgestellt, ich habe es wahrscheinlich mein Leben lang falsch ausgesprochen. Ich sage mal Biomes, aber du
warst. Biomes haben wir auf Deutsch und Biomes auf Englisch.
Biomes. Also da einfach mal wirklich auf solide Daten zu setzen, statt einfach nur dem Bauchgefühl zu schauen und dann einfach mal so zu gucken, weil biomess.world kann man eben halt sich da eben halt einen Test bestellen. Und Paul, danke, dass du da warst.
Danke, Nils, hat richtig Spaß gemacht.
Hast du ein Lieblingssupplement persönlich?
Wir haben ein neues Präbiotika, da ist Akazia-Fasern drin und weil Flohsamenschalen habe ich immer mal genommen, aber das ist jetzt nicht so mein Rad und das ist ganz cool, also ein Präbiotika ist das, Akazia-Fasern.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.